meine lieben Zuschauer und Zuhörer draußen an den Endgeräten. Wir dürfen Sie wieder begrüßen hier im schönen Düsseldorf. Heute geht es um Bestrahlung oder OP bei Prostatakrebs. Also ich darf Sie wieder einladen, dieser interessanten Folge zu hören, weil das ist ja durchaus ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da ich, Sie wissen es, wahrscheinlich nicht so viel dazu sagen kann, er grinst schon, meine Koryphäe, mein Counterpart, der Experte, Dr. Jörn Witt, hier in der Klinik Belle Etage in Düsseldorf. Herzlich willkommen.
Ludger, vielen Dank, dass du wieder da bist und wir wieder ein entsprechendes Gespräch führen können.
Also bevor wir natürlich zu unserem Thema kommen, Bestrahlung oder OP beim Prostatakrebs, da darf ich Ihnen wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Heute ist Mittwoch, der 4. Januar.
4. Februar.
4. Februar.
Ein Monat weiter.
4. Februar und heute ist der Weltkrebstag. Das kann ich Ihnen da natürlich, das passt natürlich wieder perfekt zu unserem Thema. Und von daher, Jörn, was haben wir dazu im Blätterwald gefunden?
Ja, im Grunde relativ wenig. Du hast selber durchgeguckt, steht relativ wenig in der deutschen Blätterwelt oder Medienwelt wahrgenommen.
In einem Morgenmagazin hat man es berichtet. Ja, da wurde davon berichtet, dass bei Männern zum Beispiel der Prostatakrebs, Darm und
Darm und Lunge.
Lunge, die drei waren es.
Genau, und bei der Frau kommt eben noch dazu der Brustkrebs.
Der Brustkrebs.
Prostata fällt natürlich weg. Also ist nicht so viel zu sehen. Weltkrebstag, hier habe ich das mal von der Prostata-Selbsthilfegruppe von der Homepage abfotografiert. Die machen natürlich was dazu. Es war allerdings vor einigen Tagen schon in der Presse, jeder zweite Deutsche erkrankt an Krebs, Ausrufezeichen, Bild. Ja, Bild erklärt die Gründe, und auch wenn Bild die Gründe erklärt, wäre ich immer ein bisschen kritisch. Aber dafür sind wir da, genau. Es gibt natürlich noch andere Portale, die das auch entsprechend aufgegriffen haben, hier wie bei NTV, das können wir auch mal verlinken. Fast 40% aller Krebsfälle sind vermeidbar, das ist die eine Nachricht. Früherkennung, sind wir wieder bei dem Thema, was wir ja schon immer haben. Das andere ist aber auch wichtig, die Hälfte aller Krebserkrankten sind aber auch heilbar inzwischen. Also da haben wir auch eine deutliche Änderung in den letzten Jahrzehnten gehabt, sodass Krebserkrankungen, wenn sie dann entsprechend frühzeitig erkannt werden, häufig auch sehr gut behandelt und geheilt werden können.
Ja? Okay. Ja, dann kommen wir doch mal zum Thema. Unsere Frage ist ja heute Bestrahlung oder OP beim Prostatakarzinom.
Genau. Ja, ist ja erstmal die Frage, es gibt Bestrahlungsverfahren, es gibt Operationsverfahren. Beide haben das Ziel, den Tumorerkrankung.
Die stehen praktisch schon gleichwertig nebeneinander.
In den Leitlinien stehen sie gleichwertig als nebeneinander, als Behandlungsoption für den Patienten. Okay. Natürlich immer bezogen auf die jeweilige Tumorsituation, aber bei vergleichbaren Tumorsituationen steht beides nebeneinander. Es gibt aber erstmal unterschiedliche Bestrahlungsverfahren, auf die ich einmal kurz eingehen
will. Das ist natürlich sofort die erste Frage, Bestrahlung, was ist das eigentlich?
Was ist das eigentlich?
Was ist das?
Ja, es gibt verschiedene Formen, also das Typische ist, dass von außen bestrahlt wird mit Photonen. Begriff ist jetzt erstmal irrelevant, aber viele kennen das oder haben das gehört. Da muss man dann relativ häufig hin, häufig so 6 Wochen lang. Da wird jeden Tag bestrahlt über einen kurzen Zeitraum. Das ist so das typische Verfahren. Das geht nicht nur bei der Prostata, sondern auch bei verschiedenen anderen Tumorerkrankungen. Dazu gibt es bei der Prostata eine interne Bestrahlung, die macht eigentlich was Gleiches, nur dass die Strahler kürzer sind. Also die strahlen dann nur über einen kurzen Bereich. Da tut man was in die Prostata hinein, also so kleine Stäbchen, dass es von innen bestrahlt wird. Das gibt es dann sowohl, dass es über eine Langzeit bestrahlt wird durch diese Stäbchen oder dass man da...
Moment, die Stäbchen kommen in die Prostata rein?
Genau, das sieht aus wie Reiskörner. Ne? Die werden da richtig drin platziert und dann strahlt das von innen. Das heißt, da müssen natürlich...
Wie kommen die da rein?
Die werden vom Damm her eingebracht, also die werden, damit man, da sticht man hinein und spickt quasi die Prostata. Ja.
Ach so.
Es gibt auch eine HDR, das ist Hochdosis, da legt man was vor, einen Kanal vor und dort tut man die strahlende Substanz rein, die strahlt viel stärker und die nimmt man dann auch wieder raus.
Ja. Okay.
Wird aber häufig, es wird dann Afterloading genannt, wird häufig aber kombiniert damit mit externer, mit Bestrahlung von außen. Sonderform besprechen wir heute nicht, Protonen oder Stereotaxie, weil die typischerweise nicht zur Anwendung kommen und für nicht vergleichbar sind und auch nicht vorgesehen sind beim Prostatakarzinom als typische Maßnahme. Ja.
Okay.
Gucken wir uns ein bisschen die Operationsverfahren an. Da gibt es das offene Vorgehen, also durch Schnittoperation. Ja, da macht man einen Bauchschnitt und legt dann die Prostata frei und entfernt sie. Man kann das laparoskopisch machen. Das ist ein bisschen out, weil es halt schwierig ist, da mit diesen langen Stäbchen zu arbeiten.
Wollte ich gerade sagen, laparoskopisch, was heißt das mit?
Das heißt, man macht kleine Löcher in die Bauchwand, guckt dann mit einer Kamera hinein und steckt dann dort die Instrumente hinein, um damit zu arbeiten. Die sind halt relativ lang. Und dann ist das relativ schwierig bei komplexen Eingriffen, bei etwas einfacheren wie einer Blinddarmentfernung oder einer Gallenblasenoperation, ist das, wo man es typischerweise macht bei den großen Eingriffen, ist es eher schwierig. Und dann Roboter assistiert. Das ist ja ein bisschen ähnlich. Na, hier haben wir nochmal so ein Instrument.
Genau.
Und da sieht man den Unterschied. Die Länge der Instrumente ist eigentlich ähnlich bei der Laparoskopie und man macht das ja auch minimalinvasiv, das ist also erstmal gleich. Aber man sieht, hier sind zwei Gelenke an den Spitzen des Instrumentes, sodass man eben viel genauer um die Ecke quasi herum arbeiten kann. Und das eigentliche Werkzeug ist das hier und nicht dieses ganze Ding, sondern nur das, was hier vorne
Also
ist, ne?
praktisch nur der
Genau,
kleine Kopf hier vorne.
richtig.
Ah, okay.
Ja.
Okay.
Na, und das ist eigentlich heute Standard, muss man schon sagen. Offen wird zwar noch operiert, aber zunehmend seltener und laparoskopisch ist, glaube ich, wird in Deutschland so gut wie gar nicht mehr angewandt. Und das macht auch Sinn, weil die Ergebnisse dann doch schlechter sind. Aber wir wollen ja hier jetzt mal vergleichen
Wollte ich gerade sagen.
Operation und Bestrahlung und nicht die einzelnen OP-Verfahren.
Ne, weil man könnte ja auf die Idee kommen und sagen, ne, wenn keine OP erforderlich ist, ob das nicht besser wäre.
Das klingt erstmal so, das ist ja nett für den Patienten.
Ersten Moment, ja.
Na, aber was wollen wir denn eigentlich vergleichen? Na, das ist ja
Genau.
einmal die erwünschten Effekte, na, also auf die Krebsseite bezogen, und dann die unerwünschten Effekte örtlich in der Umgebung und halt auf den ganzen Körper betreffen. Na, das sind so die beiden Dinge, die man dann gegeneinander abwägen muss. Und dann ist immer die Frage, was kann ich eigentlich miteinander vergleichen? Wie kann ich es denn eigentlich miteinander vergleichen? Und wenn ich was rausoperiere, also laparoskopisch oder roboterassistiert oder offen, dann kann ich natürlich das Präparat miteinander vergleichen, weil ne, habe ich ja erstmal das Gleiche. Das ist bei einer Bestrahlung natürlich nicht so, weil ich habe ja nichts, was ich rausgenommen habe. Also das, was der Pathologe bei der Operation sehen kann, habe ich Tumorzellen im Randbereich von dem entfernten Gewebe, geht bei der Bestrahlung natürlich nicht, weil Prostata bleibt ja halt drin. Ne?
Ich habe gar nichts, ich
Genau,
hole
das
nichts
heißt,
raus.
genau, also habe ich genügend bestrahlt, kann ich jetzt zumindest nicht vergleichen mit der Operation. Dann gibt es das sogenannte biochemische Rezidiv, das heißt, der PSA-Wert steigt nach der OP wieder an oder fällt gar nicht ab, aber er steigt wieder an nach einem Jahr oder nach 5 Jahren, wie auch immer. Das nennt man biochemisches Rezidiv. Kann ich das miteinander vergleichen? Werden wir
Okay.
gleich noch ein bisschen drüber reden.
Ein Kriterium.
Weil das erstmal klingt es so, ja, tatsächlich ist es vielleicht anders. Und dann gibt es zwei härtere Endpunkte oder harte Endpunkte, und das sind, glaube ich, die interessante, was die Krebsseite angeht. Das ist das metastasenfreie Überleben oder das krebsspezifische Überleben. Das krebsspezifische Überleben, das werden wir uns genau angucken, weil da gibt es auch harte Daten zu. Ja, also hier nochmal, ja, das eine kann ich nicht vergleichen, das andere habe ich ein Fragezeichen dran gemacht. Die beiden anderen Sachen kann man schon miteinander vergleichen. Die Problematik ist, dass wenn ich das biochemische Rezidiv, also wie verändert sich der PSA-Wert nach einer Operation, miteinander vergleichen möchte, dann müsste ich eigentlich gleiche Definition haben. Das ist aber nicht der Fall. Nach der Chirurgie heißt es, alles, was unter 0,2 ist,
Was heißt 0,2?
PSA-Wert, also
Okay.
PSA-Wert gemessen im Blut,
Ja.
ist in Ordnung. Bei der Bestrahlung ist es aber so, der PSA-Wert darf ansteigen, und zwar 2, nicht 0,2, sondern 2 über den niedrigsten Wert. Prostata ist ja noch drin. Also das heißt, ich habe schon mal eine unterschiedliche Definition. Ja, und da ist es so, ja, hier vergleiche ich da eigentlich Äpfel mit Birnen.
Oh, ja.
Ja, und Das ist möglicherweise der Fall. Es ist der Fall. Ja. Wenn man das heranzieht, dann sieht man hier, das Blaue ist dann die Brachytherapie, also die Bestrahlung von innen ist super. Ja, und wo ist die Operation? Ist das Rote, ist viel, viel schlechter. Ja, also biochemisches Rezidiv schneidet die Operation schlechter ab. Kommt man auf die Idee, na, eigentlich ist die Operation ja schlechter. Aber, das ist, liegt natürlich auch daran, dass ich unterschiedliche Definitionsgrenzen habe. Und warum sind die Definitionen eigentlich so? Da gibt es gar keinen medizinischen Hintergrund für, sondern ich kann PSA halt sehr niedrig messen, was bei anderen Blutwerten gar nicht möglich ist. Und deswegen ist das einfach eine willkürliche Festlegung, sowohl für das biochemische Rezidiv nach Prostataentfernung mit den 0,2 als auch dieses Anstieg um 2 nach Bestrahlung. Da gibt es eigentlich keine Daten für, warum man das so macht. Ja? Und eigentlich ist das als harter Endpunkt, das krebsspezifische Überleben, dann schon das Wichtige. Ja? Und da gibt es so ein paar Zahlen, die da was zu aussagen. Gibt es eine Arbeit aus Schweden, da werden alle Patienten viel besser erfasst, als das in Deutschland oder in
Ist
anderen
das so?
Ländern der Fall ist. Ja, 98% aller Prostatakrebspatienten, es geht nicht nur um Prostatakrebs, im Grunde ist die Datenerfassung dort viel besser, aber 98% aller Prostatakrebsfälle seit 1996 sind dort abgebildet. Also eine sehr gute Datenlage, sodass man hier fast 35.000 Männer untersuchen konnte. Und vergleichbare Gruppen halt letztlich hat. Und wenn man dann guckt, wer schneidet eigentlich besser ab, dann hat man hier jetzt mal die Ergebnisse. Ne, das ist die falsche. Hier ist es für verschiedene Risikogruppen das, was auf der rechten Seite von dieser senkrechten Linie ist, favorisiert die OP und links was die Bestrahlung. Und da sieht man, dass für alle Risikogruppen, also wenig aggressive Tumoren, mittelaggressive Tumoren und Hochrisikotumoren, die Operation am Ende besser abschneidet.
Oh, das ist
Nur
ja.
für die vorher schon metastasiert waren, da ist die Bestrahlung etwas besser, wahrscheinlich aber auch deswegen, weil man da noch zusätzliche Maßnahmen macht. Da gehen wir aber heute aus Zeitgründen nicht drauf ein, aber für alle anderen Risikogruppen, die wir typischerweise operieren, ist die Operation, was das krebsspezifische Überleben angeht, tatsächlich besser.
Boah, das ist aber schon sehr
Ja.
deutlich und
Das ist
kann man.
relativ deutlich, das ist so eine Auftragung, also es ist relativ deutlich, dass auch diese Intervallkurven hier, also wie könnte es doch auf der Bestrahlungsseite sein, typischerweise nicht der Fall ist, sondern für alle Dinge ist es fast ganz eindeutig auf der OP-Seite. Und das Ganze ist auch nochmal von anderen Autoren untersucht worden. Hier sieht man diese ganzen vielen Namen. Und auch dort ist es so, dass die Operation typischerweise besser abschneidet, wenn man denn diese harten Endpunkte nimmt.
Okay,
Ja.
aber Jörn, das führt mich natürlich jetzt unweigerlich zu der Frage, wenn die Bestrahlung mal jetzt nicht funktioniert hat, könnte man denn dann vielleicht später noch operieren? Ist das möglich?
Ja, das kann man,
Okay.
aber das ist dann eine sogenannte Rettungsoperation, also Salvage-Prostatektomie.
Okay.
Das technisch ist das kein Problem für den, der erfahren ist, also habe ich sehr oft gemacht, aber man muss den Patienten sehr genau aufklären, weil bei der Primäroperation kann ich dem Patienten so gut wie garantieren, dass seine Kontinenz nicht in Gefahr ist. Wenn ich es aber nach einer Bestrahlung mache, dann bleiben 50%, wenn man in die Literatur guckt, die schwere
Okay.
Kontinenzprobleme behalten. Bei uns sind es weniger, aber trotzdem 25%, muss man sagen, haben dann deutliche Probleme mit der Kontinenz, weil das Gebiet einfach vorbestrahlt ist. Wenn man
So.
es umgekehrt macht, ja, hatten wir ja letztes Mal schon einen Podcast über die Nebenwirkung von Bestrahlung. Da ist es so, dass die Bestrahlung A besser vertragen wird, also umgekehrt meint, wenn PSA ansteigt nach Operation, wenn ich dann
Okay.
nochmal bestrahle, dann wird das A besser vertragen und führt zu weniger Kontinenzproblemen und ist daher, wenn man eine Reihenfolge von daher annimmt, ist
Okay.
eigentlich das OP erst und bei Bedarf, was ja nicht so häufig der Fall ist, aber wenn notwendig, dann Bestrahlung besser als umgekehrt. Ne? Ja.
Okay.
Ja, und deswegen hier nochmal so aufgeführt, das Rote ist die Operation, das Gesamtüberleben ist auch etwas besser bei der operierten Gruppe als bei der bestrahlten. Und das sind ja lange Zeiträume, das sind 10 Jahre hier. Das krebsspezifische Überleben ist besser. Aber wenn man das biochemische das Überleben angeht, dann ist die Operation schlechter. Also von daher ist es einfach ein Definitionsproblem. Ja, das heißt, die Definitionsgrenzen sind einfach falsch gewählt und das müsste man überarbeiten. Und das ist etwas, was manche Strahlentherapeuten inzwischen auch begriffen haben, dass es möglicherweise eben nicht sinnvoll ist, so einfache Grenzwerte anzunehmen und sagen, naja, wenn das um mehr als 2 ansteigt, erst dann ist es schlecht. Und wenn man die Grenzwerte anders setzen würde, dann würde dieses biochemische Rezidiv dann auch nicht mehr zum Vorteil, zum angeblichen oder Pseudo-Vorteil für die Bestrahlung führen. Ja,
Okay.
ja.
So, jetzt haben wir ja wirklich diese beiden Maßnahmen nebeneinander. Ich habe jetzt wieder ganz neu gelernt, dass man nicht nur eine Methode, sondern im Zweifel sogar vielleicht unter Umständen beide Methoden verwenden kann, wenn es im Zweifel drauf ankommt. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist einfach eine Zweitmeinung.
Zweitmeinung ist natürlich extrem wichtig.
Bist du.
Ja, na, absolut. Also ich bin immer der Meinung, sowohl was Operationsverfahren angeht, sollte man sich eine zweite Meinung holen.
Ja.
Also nicht nur in einer Klinik sich informieren, sondern durchaus in einer zweiten. Und natürlich auch zwischen Bestrahlung und Operation. Also sich immer beim Strahlentherapeuten beraten lassen, macht natürlich Sinn. Und natürlich auch beim entsprechend erfahrenen Operateur. Denn das muss man ja auch nochmal klar hervorheben.
Absolut.
Nicht das Werkzeug, hier, ich habe einen Roboter, ist das Entscheidende, sondern wer bedient das Werkzeug? Ne? Denn da sieht man, wir haben das
Wer
in.
steht dahinter? Wer steht
Wer
an der
steht da? Wer,
Konsole
genau,
und
wer sitzt an der Konsole? Ja, das
sitzt drin?
darf man freundlicherweise sitzen, im Gegensatz zum, weiß ich nicht, offenen Operateur oder Laparoskopiker, die müssen immer stehen. Also ist auch noch entspannter, was meistens auch zu besseren Ergebnissen am Ende führt.
Wohl das beste Ergebnis kriegt man ja eigentlich, wenn man so eine Koryphäe und so einen
Erfahrung.
erfahrenen Operateur wie dich hat. Sie haben
Erfahrung macht
das.
einen Unterschied und wir sehen auch, wenn man in Literatur guckt, große Unterschiede in Kontinenzergebnissen zwischen Operateuren. Und da ist es so, dass wenn Sie so in die normale Literatur gucken, sieht man, dass doch 5% da übrig bleiben, die doch einen gewissen Vorlagenbedarf haben. Das ist bei uns halt viel, viel niedriger, um den Faktor 10. Also
Wow, wow.
Kontinenzprobleme sind extrem, extrem selten. Ja.
Meine Damen und Herren, da kann ich Ihnen, ich sag mal, das ist ja wirklich einer der Gründe, warum man wirklich Sie nur ermuntern kann. Holen Sie sich eine Zweitmeinung, kommen Sie, rufen Sie uns an, beziehungsweise man kann uns sehr gut finden. Hier haben wir es stehen, Urokompetenz, Sie können das bei Google eingeben, da finden Sie uns
Genau, und das ist
sofort.
eins der Dinge, also E-Mail oder anrufen. Wir sind gut, im Gegensatz zu anderen Institutionen sind wir sehr gut telefonisch erreichbar oder kriegen Antworten auch schnell auf entsprechende Anfragen per E-Mail. Und das ist eins unserer Dinge, die wir ja auch bei uns in den Vordergrund stellen, dass wir eben einen entsprechend guten Service bieten können,
Ja, du
damit die
hast ja auch schon
Patienten
mal
schnell Informationen
einen
bekommen.
Podcast zur Zufriedenheit von Patienten gemacht.
Ja, so ist das, dass auch
Das
das
ist
Telefon klingelt.
live. Das
Das ist live.
kostet allerdings jetzt 5 € für Sparschwein. Aber meine Damen und Herren, Sie sehen, wir machen das hier wirklich live und das ist wirklich ein Gespräch zwischen uns, wo ich Jörn alle Fragen einfach stellen darf. Das ist hier nicht gestellt, sondern
Nicht
das ist wirklich
live, genau,
live,
direkt.
so wie wir das wollen. Von daher.
Ja, aber eigentlich sind wir mit der Thematik auch am Ende. Und
Von
ja.
daher darf ich Sie wirklich einladen, besuchen Sie unsere Website. Wir haben eine sehr informative Website Und wenn Sie dann uns sprechen wollen, die Kontaktdaten sind dort alle hinterlegt, Telefonnummern, entsprechende E-Mail und so weiter. Rufen Sie uns gerne an, schreiben Sie uns eine E-Mail, schauen Sie sich die anderen Podcasts an, die wir bereits
Genau,
unter unserem Account stehen haben.
den einen haben wir schon verlinkt, aber den, was sollten Sie über Prostata-Operationen wissen, den werden wir auch nochmal darunter packen, weil das ist auch nochmal, glaube ich, ganz interessant. Und ja, wenn es gefallen hat, bitte liken,
Liken, teilen
teilen,
und
abonnieren
alles,
und
um es weiter zu
kommentieren.
verbreiten.
Genau.
Wir freuen uns und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Da haben wir nämlich noch einige sehr interessante Themen in petto.
Auf jeden Fall.
Und Jörn, ich darf mich wieder bei dir bedanken, dass ich dich wieder zu solchen Fachthemen nerven durfte. Ich habe heute schon wieder sehr viel gelernt.
Ja, und ja, vielen Dank fürs Zuschauen
Vielen
und
Dank fürs
bis
Zuschauen.
zum nächsten Mal.
Wir freuen uns.
Ja, tschüss.
Tschüss.